Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Steinbergová. Heute haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Der Historiker Thomas Oellermann hat in einem Gedenkbuch die Lebensgeschichten der sudetendeutschen Sozialdemokraten zusammengetragen. Der nächste Roman von Dan Braun spielt in Prag. Inzwischen werden in der tschechischen Hauptstadt passende Stadtführungen auf den Spuren der Romanhelden angeboten. Bleiben Sie dran, wir fangen mit einer neuen Folge der Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte an. Unter den Sudetendeutschen gab es nur eine Minderheit, die sich Ende der 1930er Jahre gegen Hitler stellte. Vor allem waren das die Sozialdemokraten. Im weiteren Verlauf wurden sie verfolgt, mussten fliehen oder wurden ermordet. Und wer noch da war oder zurückkehrte, wurde nach dem Krieg aus der Tschechoslowakei vertrieben. Die vielen Schicksale sind nun in einem Gedenkbuch der Sudetendeutschen Sozialdemokratie veröffentlicht. Mehr dazu in einem Beitrag von Till Janser.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der Historiker Thomas Oellermann vom Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag ist ein profunder Kenner der sudetendeutschen Sozialdemokratie. Aus ihrem Kreis hat er 1200 Lebensgeschichten zusammengetragen. Mal sind es drei Zeilen, mal einige Sätze an biografischen Angaben. Da heißt es etwa ganz knapp zu Marie Klemmer, geboren 1898, Zitat:
Stammte aus Bodenbach. Mit ihrem Mann Adolf emigrierte sie über Großbritannien nach Kanada.
Deutlich umfangreicher ist zum Beispiel der Lebensweg von Siegfried Taub nachgezeichnet. Er war von 1924 bis 1938 Generalsekretär der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, kurz DSAP, und eine Zeit lang auch Vizepräsident des tschechoslowakischen Abgeordnetenhauses. Oellermanns Veröffentlichung heißt Gedenkbuch der sudetendeutschen Sozialdemokratie und trägt den Titel »Es ging um alles«. Erschienen ist es in der Schriftenreihe der Seligergemeinde, die in der Bundesrepublik Deutschland als Nachfolgeorganisation der DSAP gegründet wurde. Konkreter Anlass für die Publikation waren der 80. Jahrestag seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und damit auch des Nationalsozialismus.
Darauf Bezug nehmend war eben meine Idee zu sagen, es gibt eben diese Gruppe der sudetendeutschen Sozialdemokraten, die interessant sind historisch, weil sie eben sich als die kleine Gruppe Sudetendeutscher gegen den Nationalsozialismus gestellt haben und deswegen eben auch unglaubliche Schicksale erlitten haben.
Die DSAP entstand 1919, kurz nach der Gründung der Tschechoslowakei. Sie hatte ihre Wurzeln sowohl im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein als auch in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich. Als aber die wichtigste Basis, die Sudetengebiete, im Oktober 1938 von Hitlerdeutschland besetzt wurde, löste die Führung die DSAP auf. Dazu kam es am 22. Februar 1939. Es geschah bereits unter dramatischen Umständen, so dass die Rettung von Archivmaterial eine untergeordnete Rolle spielte. Deswegen sagt Thomas Oellermann zu seinem Buch:
Die Daten, die da eingeflossen sind, das ist das Ergebnis eines langjährigen Sammelns von Daten, denn das große Problem bei dieser Gruppe der sudetendeutschen Sozialdemokraten ist, dass wir keine wirklichen Datenbestände mehr haben. Es gibt nicht das Parteiarchiv, eine Mitgliederkartei in irgendeinem Archiv in Tschechien oder in Deutschland. Das heißt, man muss das schon so ein bisschen zusammenpuzzeln.
Bereits in seinem Geschichtsstudium begann Oellermann, sich mit der sudetendeutschen Sozialdemokratie zu beschäftigen. Und für ihn wurden vor allem die Zeitschriften und Zeitungen dieser politischen Bewegung zu den wichtigsten Quellen.
Da stößt man irgendwann so an das Problem, dass es da interessante Artikel gibt, die unterzeichnet werden von einer Person, die man gar nicht einordnen kann, wo man gar nicht weiß, wer ist denn das eigentlich? Und da habe ich dann irgendwann angefangen, einfach mal Angaben zu sammeln, um einfach mir selbst einen Überblick zu verschaffen, wer ist denn eigentlich wer da in dieser großen Bewegung? Und irgendwann hatte das dann so die Größenordnung, dass ich mir gedacht habe, gut, dann lässt sich das sicherlich auch mal anders verarbeiten. Jetzt habe ich schon so weit quasi Angaben zusammengetragen, es kann man eben auch dann mal zu einem Buch werden lassen.
So entstand ein Werk, das seinesgleichen bisher sucht, wenn es um die Geschichte der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern und der Tschechoslowakei geht. Der Historiker erwähnt allerdings auch das biografische Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, das vom Collegium Carolinum aufgebaut wird. Doch er merkt an.
Da trägt man eben Angaben zu Personen aus unterschiedlichsten Bereichen, aus Politik, Kunst, Kultur, Literatur, Gesellschaft, Wirtschaft zusammen, auch darüber hinaus aus unterschiedlichen Nationalitäten. Also da wird nicht so geschaut, Sudetendeutsch oder Tscheche oder beides. Also das ist ein viel, viel größerer Anspruch, wird auch schon seit vielen Jahrzehnten betrieben.
Insgesamt 16.000 Biogramme sind laut den Angaben des Collegiums Carolinum im Rahmen dieses Lexikons bereits entstanden. Doch zurück zu den sudetendeutschen Sozialdemokraten. So unterschiedlich ihre Schicksale seien, gäbe es doch gewisse Grundzüge, sagt Thomas Oellermann. Das ist seinen Worten nach die Flucht vor den Nationalsozialisten. Kurz zuvor, während der sogenannten Sudetenkrise im September 1938, sprach Wenzel Jaksch, der Vorsitzende der DSAP, im tschechoslowakischen Rundfunk. Er beschwor damals:
Die Blicke einer besorgten Welt sind auf unser unglückliches Grenzland gerichtet. Wird hier die Flamme eines neuen Weltbrandes zuerst aufzünden, oder wird von uns aus eine Botschaft des Friedens durch die Länder gehen? Das ist die bange Frage, die auf aller Lippen schwebt. An uns liegt es, sie zu beantworten.
Der Krieg konnte zu dem Zeitpunkt zwar noch einmal abgewendet werden, doch der Preis war hoch für die Tschechoslowakei und auch für die Gegner des Nationalsozialismus unter den Sudetendeutschen. Denn im Oktober 1938 verleibte sich Hitlerdeutschland die Sudetengebiete ein. Zunächst flohen die Sozialdemokraten häufig ins tschechische Binnenland bzw. nach Prag, um dann richtig zu emigrieren.
Mann. Kurbelt so eine Maschinerie an, um eben Leute ins Ausland zu bekommen. Das sind die Hauptzielländer, sind Schweden, Großbritannien und von Großbritannien kommt eine größere Gruppe nach Kanada.
Als Beispiel einer solchen Lebensgeschichte nennt der Experte Albert Exler, der 1910 in der mährischen Gemeinde Wickantitze auf Deutsch Weigelsdorf geboren wurde. Auch er ist in dem Gedenkbuch gewürdigt. Exler war Textilarbeiter und Journalist. Er engagierte sich in der sozialistischen Jugend und emigrierte 1938 nach Finnland.
Exler schließt sich dann später der finnischen Armee an und kämpft für die finnische Armee gegen die Sowjetunion. Ja, weil wir wissen ja, die Sowjetunion überfällt Finnland und Finnland wehrt sich sehr tapfer. Und auf Seiten der Finnen sind dann eben auch einige wenige sudetendeutsche Sozialdemokraten.
Doch Finnland paktierte letztlich mit Deutschland und wollte die Sozialdemokraten loswerden. Diese gingen in der Folge meist nach Schweden.
Exler kommt also auch nach Schweden und wird dann in seiner schwedischen Zeit ausgeguckt für eine geheime Mission, die ihn zurückführen sollte ins Sudetenland. Er kommt nach Großbritannien, wird dort ausgebildet als Geheimagent, Fallschirmspringer und 1944 springt er dann mit dem Fallschirm ab über dem Sudetenland und soll eine geheime Mission durchführen, die aber im Großen und Ganzen scheitert. Zwei weitere Fallschirmspringer seiner Mission werden dann später auch getötet. Er kann nur mit großem, großem, großem Glück dann wirklich den Krieg überleben. Kriegsende erlebt er, kommt nach Bayern und wird später dann in der Bundesrepublik auch wieder sehr bedeutend, weil er sehr führend dann auch tätig ist für die SPD.
Wie Oellermann betont, stehe Albert Exlers Schicksal exemplarisch sowohl für die Emigration der sudetendeutschen Sozialdemokraten als auch für den aktiven Kampf gegen Hitler. Doch es gab auch jene, die ihren Verfolgern nicht entkamen. Besonders bedroht waren die jüdischen Sozialdemokraten sudetendeutscher Herkunft. Sie wurden nicht nur wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt, sondern auch aus rassistischen Gründen. Zu ihnen zählte etwa Emil Strauß.
Emil Strauß gehörte zu der recht kleinen Gruppe Prager deutscher Sozialdemokraten. Es gab in Prag keine Arbeiterschaft, deswegen war die Sozialdemokratie, die deutsche Sozialdemokratie relativ klein und dazu gehörte eben dieser Emil Strauß. Der war Historiker, war Journalist. 1938, 39 erhält er die Möglichkeit, ein Visum zu bekommen für Frankreich. Das nimmt er aber nicht wahr, um sich um seinen alten Vater zu kümmern. Er bleibt also in der Stadt. Naja, und in letzter Konsequenz wird er von den Nazis dann verschleppt nach Auschwitz und dort auch ermordet, 1942. Und das ist eben dann eines auch der tragischen Schicksale, die es gegeben hat, dass eben auch eine ganze Reihe von sudetendeutschen Sozialdemokraten von den Nazis getötet wurden.
Das Gedenkbuch der sudetendeutschen Sozialdemokratie hat Vorworte unter anderem von den letztjährigen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil sowie vom Vorsitzenden der österreichischen Sozialdemokraten Andreas Babler und dem Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags Markus Rindersbacher. Autor Oellermann erläutert die Zusammenhänge.
Also da gibt es schon seit Jahren eigentlich gute Kontakte, weil man sowohl auf Seiten der bayerischen als auch der österreichischen, auch als Seiten der bundesdeutschen SPD schon auch um die Geschichte dieser sudetendeutschen Sozialdemokratie weiß. Man weiß schon, dass es da einfach starke Wechselbeziehungen gegeben hat. Man weiß, dass zum Beispiel es in der bayerischen SPD so ist, dass viele Ortsvereine gerade so auf dem bayerischen Land eigentlich erst entstanden sind, weil nach dem Krieg vertriebene sudetendeutsche Sozialdemokraten kamen.
Thomas Oellermann will das Projekt im Übrigen noch weiterführen. Und zwar online, aber mit einem etwas anderen Schwerpunkt. Beim Gedenkbuch liege dieser auf der Zeit des Zweiten Weltkriegs, also der Verfolgung, Emigration, dem aktiven Kampf und Widerstand. Aber natürlich gehörten zur sudetendeutschen Sozialdemokratie auch Leute, die schon vor 1938 gestorben seien, sagt der Historiker. Oder jene, die erst in der Bundesrepublik aktiv wurden und etwa die Vertriebenenpolitik mitgestaltet hätten.
Jetzt schätze ich, dass es ungefähr so 6.000 Personen sein werden, die sich da ermitteln lassen. Und da ist eben die Idee, das dann in absehbarer Zeit online zu veröffentlichen. Das wird dann aber im Gegensatz zu diesem Gedenkbuch, was schon eher ein Lesebuch ist, wird das dann rein lexikalisch werden. Also da geht es dann wirklich nur darum, die Hard Facts anzubieten mit entsprechenden Quellenangaben. Also wirklich dann lexikalischer Band. Mhm.
Der Vorteil einer Online-Veröffentlichung sei, dass die biografische Sammlung dadurch besser nutzbar werde, ergänzt Oellermann. Denn das ermögliche eine Volltextsuche, etwa nicht nur nach Namen, sondern zum Beispiel auch nach Orten, schließt der Experte.
Die ganze war das mit einem Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Vor einiger Zeit ist der neue Roman von John Byrne auf den weltweiten Markt gekommen. Schon zum 6. Mal lässt er den Symbolforscher Robert Langdon mystische Rätsel lösen, die nicht weniger als das Schicksal der ganzen Menschheit bedrohen. Und diesmal spielt der Thriller in Prag. Das inspiriert die Tourismusindustrie und schon werden thematisch passende Stadtführungen angeboten. Daniel Honigmann ist bei einer mitgegangen. Sie hören eine Wiederholung vom September vergangenen Jahres.
Spaziergang durch Prag.
Prag hat etwas Magisches. Kleine Gassen, goldene Dächer, 1000 Türme. Zudem eine lange Tradition an Alchemie und nicht zu vergessen das alte jüdische Viertel mit seiner Golem-Legende. Ein perfektes Setting also für eine Story aus der Feder von Dan Brown. Und sein neuester und sechster Fall führt Symbolforscher Robert Langdon nun also tatsächlich nach Prag. Das wurde auch höchste Zeit, findet man bei Browns tschechischem Verlag Argo. Ebenso verlautet aus der Agentur Prague City Tourism, dass Dan Brown endlich einmal einen Thriller in die Moldau-Stadt verlegt hat. Schon der Titel »Zwischen Leben und Tod – Das letzte Geheimnis der Menschheit« lässt Großes erahnen. Und so soll das Buch der Stadt auch als Reiseziel gute Dienste leisten, wozu die Kampagne »Prag – Stadt der Geheimnisse« gestartet wurde. Jana Adamcová ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Prague City Tourism. Anlässlich des Verkaufsstarts des neuen Brown-Romans am Dienstag sagte sie im Interview mit Radio Prag International.
Vor 5 Jahren haben wir uns vom Massentourismus abgekehrt. Das Phänomen, zu dem Dan Brown beiträgt, nennen wir Literaturtourismus und der interessiert uns. Er umfasst Menschen, die mit einem tieferen Interesse an der Geschichte und Kultur Prags hierher kommen. Das sind individuell Reisende und für sie haben wir ein ganzes Angebotspaket erarbeitet, mit dem sie Prag auf den Spuren von Dan Brown kennenlernen können. Es gibt spezielle Stadtführungen, Souvenirs und Stadtpläne mit den Orten, an denen das Buch spielt.
Es sei der vielschichtige Reichtum an Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Legenden, der Prag, ganz ähnlich wie etwa das italienische Florenz, nicht nur für Dan Brown so faszinierend mache, fügt Adamcová hinzu. Und diesen Reichtum kennt die Stadtführerin Miloslava Nevolová bis ins Detail. Sie hat für Prague City Tourism den ersten thematischen Spaziergang anhand des Buches Zwischen Leben und Tod, das letzte Geheimnis der Menschheit, erarbeitet. Es sei eine große Ehre für die Stadt, dass sich der weltbekannte Romanautor Brown diesmal gerade Prag ausgesucht habe, findet Nevolová. Was erwartet die Fans?
Gezeigt wird natürlich das historische Prag, volle wunderbare Orte im Zentrum der Altstadt. Dann ist es das magische Prag, denn es geht um viele legendäre Geschichten, die mit dem historischen Stadtzentrum verbunden sind. Und es ist auch ein Prag, das auf Symbole des Christentums, des Judentums und verschiedener Rätsel verweist. Die Story im Buch ist verwickelt, denn in ihr wird die Historie verbunden mit den Ergebnissen neuzeitlicher wissenschaftlicher Forschung. Dies betrifft die Bereiche der Erkenntnistheorie, der Neurologie oder der Implantation von Computerchips in das menschliche Gehirn.
Auch Interessenten, die den neuen Roman nicht gelesen haben, werden von Nevolová zusammenfassend in das Geschehen rund um die Hauptfiguren eingeweiht. Und dann geht es los auf den 1,5-stündigen Stadtspaziergang auf den Spuren von Dan Brown. Start ist direkt auf dem Altstädter Ring. Hier werden die Spaziergänger mit der Romanfigur namens Golem bekannt gemacht. Die Parallele zu jener Lehmfigur, die der berühmte Prager Rabbiner Löw Ende des 16. Jahrhunderts erschaffen haben soll, ist absolut gewollt. Bei Brown sei Golem jedoch ein Mensch aus dem Heute, berichtet Miloslava Nevolová. Und er wohne in den verwinkelten Gassen, die den Altstädter Ring umgeben. Darum käme er tagtäglich an der mystischen Statue des Predigers Jan Hus vorbei.
Dieser Golem hat das Gefühl, er würde das Schicksal auf seinen Schultern tragen. Ganz so wie einst der legendäre Golem, der das jüdische Viertel rettete. Unser Golem wird in dem Roman dann auch zum Retter eines Menschen. Er ist der Beschützer der Patientin Sascha Wessner, bewahrt die guten Beziehungen für sie und ermöglicht ihr überhaupt ein normales Leben bei allem, was ihr sonst schadet und sie vernichtet. Golem ist dann auch derjenige, der alle Feinde tötet.
Der Altstädter Ring ist nicht nur Golems Zuhause. Auch Robert Langdon und seine neue Partnerin Catherine Solomon machen Halt im Herzen von Prag. Das Kinski-Palais werde in dem Buch zu einem romantischen Ort, berichtet Nevolová, als das Paar sich dort im Regen unterstellt und küsst. Da Brown für seinen Romanhelden Golem auf die alte Prager Legende zurückgegriffen hat, konnte er wohl kaum anders, als seine Figur auch regelmäßig auf den berühmten jüdischen Friedhof zu schicken. Diese Lokalität bedient ebenfalls die magische Kulisse von Zwischen Leben und Tod, das letzte Geheimnis der Menschheit. Auch wenn er im täglichen Tourismusbetrieb kaum als der kontemplative Ort wahrgenommen werden kann, als der er im Roman beschrieben wird. Die Stadtführerin weiht ihre Gruppe ein.
Der Golem aus dem Buch kommt regelmäßig auf den Friedhof, um Kraft zu sammeln an dem berühmtesten aller hiesigen Gräber. Dieses beherbergt die sterblichen Überreste eines großen jüdischen Denkers, Philosophen und Mathematikers. Golem tankt also Energie am Grab von Maharal, was der Beiname für den großen Lehrer Rabbi Löw ist. Dieser ruhmreiche und zentrale Vertreter des jüdischen Prags wurde 1609 auf diesem Friedhof beigesetzt.
Dem Rabbi Löw begegnen die Teilnehmer der Führung kurz darauf noch einmal. Der Weg führt nämlich weiter zum Gebäude des Prager Magistrats. Blickt man auf den Haupteingang, steht an der rechten Ecke der Frontseite die große Statue des jüdischen Geistlichen und an der linken Ecke die des Eisernen Ritters.
Der berühmte Schöpfer dieser Skulpturen, Ladislav Šalón, ist auch der Autor des Jan Hus-Denkmals auf dem Altstädter Ring. Er war Spiritist. Er interessierte sich für die Kabbala und für spirituelle Seancen, die im Keller seiner Villa stattfanden. In deren Nähe ließ er sich das Atelier bauen, in dem er das Hus-Monument anfertigte. Šalón lud sich namhafte Persönlichkeiten ein, die mit der Mystik in Verbindung standen, František Bílek, Emma Destinová, Jan Konupek oder auch Josef Vachal. Damals, im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert, waren Okkultismus und die Suche nach anderen Sphären sehr populär. Und die Mystik wird auch an diesen beiden Statuen ersichtlich.
Der steinerne Rabbi Löw findet bei Brown Erwähnung, als auch diese Skulptur als Unterschlupf bei einem Regenschauer dient, ergänzt Nevolova. Und schon geht es weiter durch die große Toreinfahrt, direkt gegenüber des Magistrats, direkt auf den Hof des Clementinums. In dem Komplex befindet sich unter anderem eine wunderschöne barocke Bibliothek, die in Dan Browns neuem Buch wiederum der verfolgten Wissenschaftlerin Catherine Solomon als Versteck dient.
Hier findet zudem eine actionreiche Verfolgungsjagd statt, denn die beiden Helden, Langdon und Solomon, werden von einem Scharfschützen des tschechischen Geheimdienstes verfolgt. Er spürt ihnen bis in die barocke Bibliothek nach. Wichtig ist hierbei nun das größte Buch der Welt, der Codex Gigas oder auch die Teufelsbibel. Sie wird mit ihren riesigen Ausmaßen in dem Roman erwähnt und Autor Dan Brown beschreibt sie auf ganz exzellente Weise.
Tatsächlich ist das 75 Kilogramm schwere Buch heute in Stockholm ausgestellt, weil es im 30-jährigen Krieg aus Prag gestohlen wurde. Dan Brown würde seine weltweite Leserschaft aber an die historische Verbindung der Teufelsbibel nach Prag erinnern, lobt Miloslava Nevolova. Nun muss ihre Gruppe nur noch die Grünphase der Fußgängerampel an der vielbefahrenen Straße vor dem Clementinum abwarten und schon steht sie am wahrscheinlich beliebtesten Fotomotiv von ganz Prag an der Karlsbrücke.
Diese Brücke, die die Altstadt mit der Kleinseite verbindet, ist das ikonische Symbol Prags, das jeder Besucher sehen will. Sie wird auch zum Handlungsort in dem Roman, denn Robert Langdon, der im Hotel Four Seasons untergebracht ist, geht jeden Tag seinem Jogging-Ritual nach. Er läuft über die Karlsbrücke auf den Petschin, wo er in dem alten Sportstadion schwimmen geht. Schon in seinen Jugendjahren brach Langdon nämlich Rekorde im Schwimmen und sein Spitzname war Dolphin 123. Dies wird dann auch in der neuen Story zu einem wichtigen Code.
Und eine weitere Nummernfolge vor Ort konnte Autor Dan Brown wohl ebenfalls nicht ignorieren. Womöglich ist sie auch regelmäßigen Prag-Besuchern, die schon öfter den historischen Weg über die Moldau gegangen sind, noch unbekannt. Seitlich und eher unauffällig ist über dem Eingang zum Karlsbrücken-Museum eine Zahlenreihe angebracht.
Mit der Karlsbrücke verbindet sich diese interessante Zahl in Form eines Palindroms. Man kann sie lesen als 1357 am 9.7. um 5.31 Uhr, der Zeitpunkt, als der Grundstein verlegt wurde. Auch dieses astrologische Symbol ist sehr wichtig für die gesamte mysteriöse Geschichte von Dan Brown.
Und bei dieser Gelegenheit vergisst Stadtführerin Nevolova auch nicht, auf die angrenzende Kirche des heiligen Franziskus von Assisi zu verweisen, die vom Orden der Kreuzherren mit dem roten Stern errichtet worden ist. Dieser sei, so der Einwurf, der einzige Kirchenorden in der Welt, der von einer Frau gegründet worden ist, nämlich von der heiligen Agnes von Böhmen. Die Führung endet mitten auf der Karlsbrücke mit der Erzählung von einer weiteren spannenden Verfolgungsjagd à la Dan Brown, bei der Robert Langdon unter anderem die 299 Stufen des Aussichtsturms auf dem Petschim hochhastet. Die Passagen, die Miloslava Nevolova in den anderthalb Stunden zum Besten gegeben hat, sind aber längst nicht alles, was zwischen Leben und Tod, das letzte Geheimnis der Menschheit, für die interessierten Prag-Besucher bereithält. Was die Orte des Romangeschehens angeht, birgt wohl die Platzierung des Geheimlabors der bösen Neurologin Brigitte Gessner den größten Überraschungseffekt. Der beschriebene Bunker im Folimanka-Park im Prager Stadtteil Nusle existiert tatsächlich. Und in einer Privatführung können ihn Dan Brown-Fans demnächst auch besichtigen. Jana Adamcová von Prague City Tourism kündigt an.
Wir werden insgesamt drei Stadtführungen zu Dan Brown anbieten. Die erste im jüdischen Viertel haben wir gerade vorgestellt. Vorbereitet wird noch eine Trasse auf Seiten der Prager Burg, denn dort passiert im Buch auch sehr viel. Und den dritten Spaziergang wollen wir rund um die Bastion Ubojichmuk und den Folimanka-Bunker anlegen. Damit möchten wir das denkmalgeschützte Zentrum entlasten, dass Dan Brown den Fokus auf die Bastion gelegt hat und wir dadurch mehr Menschen in Richtung Vyšehrad führen können, ist eine große Hilfe für uns, die Touristen von dem überlasteten Zentrum wegzulenken.
In Prag kommen jedoch nicht nur Fans von Dan Brown auf ihre Kosten. Denn im Bereich des Literaturtourismus mache die Agentur schon seit längerem spezielle Angebote, betont Adamcová.
Es gibt bei uns sehr viele solche Führungen, so etwa zum Thema Franz Kafka oder Guillaume Apollinaire. Sie lassen sich auch kombinieren. Und da Sie es gerade erwähnen, wir werden jetzt einen Spot drehen zu Ehren der Literatur in Prag. Diesen Spot wollen wir nächstes Jahr in unseren Werbekampagnen nutzen und damit auch die Teilnahme Tschechiens als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse 2026 unterstützen. Das Thema Literatur wird sich bei uns also in diesem und im nächsten Jahr richtig schön entfalten.
Spaziergang durch Prag hat für Sie Daniela Runigmann vorbereitet. Sie hat eine Wiederholung vom September vergangenen Jahres. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberglova. Sie hört Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.